Inforadio Podcast.
In unserer wöchentlichen kulinarischen Sendung begrüße ich Sie heute zur Martinsgans mit Rotkohl, einem Gespräch mit dem Berliner Sommelier des Jahres Robert Wiese und den neuen Sternen in der Stadt. Das hat dann doch überrascht. Gleich zwei Berliner Restaurants hat der gerade erschienene Gourmetführer Guide Michelin mit 2 Sternen ausgezeichnet. Nach Christian Loses Fischers Fritz kann die Hauptstadt nun mit Daniel Achilles im Rheinstoff und Hendrik Otto im Lorenz Adlon mit gleich 3 2-Sterne-Häusern aufwarten. Überhaupt, wer hätte das gedacht, dass Berlin in doch so relativ kurzer Zeit seit der Wende es schaffen würde, sich aus der öden kulinarischen Diaspora in die Oberliga guter Küche in Deutschland zu kochen. Stattliche 13-Sterne-Restaurants gibt es mittlerweile in Berlin so viel wie in keiner anderen deutschen Stadt. Jüngster Sternenachwuchs ist das Kreuzberger Horvath mit Sebastian Frank am Herd. Seit 1,5 Jahren erst in Berlin und gerade 30 geworden, erkochte sich der Österreicher vor ein paar Wochen den Titel Koch des Jahres 2011 und nun der Stern. Und wo gerade Sterne verteilt werden, einen Stern hätte jeder, der in Berlin was von gutem Essen versteht, auch Sonja Frühsamer zugesprochen. Erkocht hat sie ihn sich längst, das weiß jeder, der mal bei ihr gegessen hat, nur haben das die Michelin-Männchen noch nicht gerafft. Aber Michelin-Sterne sind halt zum großen Teil Glückssache und folgen keiner Logik. Wäre eine Logik auszumachen, müsste Berlin sogar mit mehr als 3x2 Sternen ausgezeichnet sein. Ich sage nur Magot oder Fassil. Vor Ärger, das ein oder andere Monogramm ins Tischtuch gebissen haben dürfte, dann Tim Raue, seit längerem für einen 2. Stern gehandelt, hat's aber wieder mal nicht gelangt. Ein Ex-Berliner Thomas Kellermann, einst im längst geschlossenen Vitrum unterwegs, hat auf Burg Wernberg in Franken seinen längst verdienten 2. Stern erhalten. Glückwunsch ihm und allen anderen Sterneköchen und mögen die Sterne keine Sternschnuppen sein. In ein paar Tagen geht's ja dann wieder weiter mit der kulinarischen Jahresauslese, dann verteilt der Gourmet seine Punkte und das kommt dann bisweilen eher einer Hinrichtung gleich, denn einer Auszeichnung. Aber immer spannend ist es, die oft himmelweiten Bewertungsunterschiede zwischen diesen beiden Platzhirschen der Restaurantführerzunft zu lesen. Über Geschmack lässt sich halt doch trefflich streiten. Aber nicht nur Gourmet, Michelin und Weihnachten kommen alle Jahre wieder. Auch die Martinsgans erfreut sich zuverlässig ab dem 11. November allergrößter Beliebtheit. Oft zum Leidwesen der Köche, die sich dann doch Reizvolleres vorstellen können, als Gänse ins Rohr zu schieben, Rotkohl zu kochen oder Knödel zu formen. Aber so ist es halt, Gans muss sein, auch bei mir wenigstens einmal im Jahr. Und meine liebste Gansadresse ist das Maria und Josef in Lichterfelde West, direkt am S-Bahnhof. Wunderschön rustikal eingerichtet und durchweht von einem Hauch Bayern mit Bratapfel. Das Essen ist herzhaft, gut und ohne Schnickschnack und die Enten und Gänse sind Klassiker. Küchenchef in Maria und Josef ist Alexander Groß und ihn fragte ich nach dem Geheimnis einer gut gebratenen Gans.
Das erste ist, die Gans lang genug schmoren, sodass sie das ganze Fett verliert, was unter der Hautschicht sich befindet. Und zum Schluss wird sie halt gegrillt, dass es richtig schön knusprig wird, Farbe kriegt.
Inzwischen hört man ja sehr viel von so langsamen Garmethoden. Kann man das auch mit einer Gans machen und einer Ente oder passt das eher nicht so?
Definitiv. Also gerade bei einer Gans ist es ganz wichtig, dass sie mindestens 4-5 Stunden, also fast 5 Stunden im Ofen bleibt bei niedriger Temperatur und ganz langsam, dass das Fleisch nicht aggressiv gegrillt wird, trocken gemacht wird, sondern ganz sachte gegart wird.
Und wann wird die kross dann?
Also die Kruste wird erst zum Schluss erreicht, nach diesen 4,5 Stunden des Garens, die Gans quasi grillt.
Und womit bepinseln Sie die oder womit füllen Sie die Gans?
Also unsere Gans wird ganz klassisch mit Äpfel, Orangen, Zwiebel, Beifuß, was bei einer Gans natürlich auch nicht fehlen darf, Rosmarin, Piment, Wacholder, Thymian. Bepinseln tue ich die zum Schluss, bevor ich die grille, für die Kruste mit Orangensaft und Honig.
Wenn man das dann zum ersten und zum zweiten Mal macht, dann ist es ja ganz nett. Aber haben Sie sich mal informiert, wie viele von diesen Gänsen Sie jetzt in dieser Saison zu schieben, sagt man, glaube ich, haben?
Also wir rechnen, dass wir in dieser Saison an die 3000 Kilo Gänse verkaufen werden. Also 3 Tonnen.
Und was wird davon jeden Tag frisch gemacht, von den Beilagen zum Beispiel? Oder wird einmal Grünkohl gekocht und damit komme ich über 2 oder 3 Tage und beim Rotkohl auch?
Na, schön wäre es. Also wir versuchen schon, dass es jeden Tag wirklich immer frisch gemacht wird, weil Wie ich schon erwähnte, bei diesen Kapazitäten, die wir hier bewirtschaften, muss man zusehen, dass man immer frisch kocht und damit uns auch die Gäste erhalten bleiben.
Nun kann ich es mir ja bequem machen und komme einfach zu Ihnen. Dann haben Sie die Last mit dem Braten der Gänse und dem Zubereiten dessen, was es noch dazu gibt. Ich kann mich aber mal selbst auch dran versuchen, eine Gans zu machen. Da fängt ja schon da an, was kaufe ich denn für eine? Das Angebot ist groß, TK, frisch. Ist das ein großer Unterschied?
Eigentlich ist ja gar kein Unterschied oder kaum Unterschied zu spüren, ob die jetzt TK oder frisch sind. Wozu ganz wichtig geachtet werden muss, ist die Herkunft. Ob das jetzt eine Mastgans war oder eine freilebende Gans, die sich über 2-3 Jahre entwickelt hat und nicht nur Fett angesetzt hat, sondern wirklich durch die richtige Ernährung Gänsefleisch ansetzt, anstatt Fett wie eine gezüchtete Hafermastgans zum Beispiel. Würde ich empfehlen, genau, weil sonst hat man einfach zu viel Fett in der Gans drin, die sich dann irgendwann beim Garprozess herausbrät und dann steht man vor einem getrockneten Stück Fleisch da.
Diese Gänse kommen ja auch in unterschiedlichen Größen angewatschelt. Was ist denn so für 4 Personen eine gute Größe?
Also optimal würde ich empfehlen, 5 Kilo Gans für 4 Personen. Da ja beim Garprozess noch ein bisschen Saft verloren geht, schrumpft das genau richtig runter auf die Portion, die 4 Menschen um sich satt zu essen brauchen.
Was ist der größte Fehler, den man machen kann beim Gänsebraten?
Von Anfang an zu heiß und zu kurz. Da bleibt sie zäh und wird trocken, faserig und das ist das, was man nicht will. Ich gare die gerne bei 120 Grad mit Dampf. Wenn jemand keinen Ofen hat, der Dampf produziert, kann sich eine Schüssel mit Wasser reinstellen, sodass eine gewisse Feuchtigkeit im Ofen herrscht, dass die Gans nicht austrocknet. 120 Grad bei 4 Stunden und zum Schluss wird sie schön gegrillt, dass sie kross wird. Das dauert dann nochmal 20 bis 30 Minuten. Richtig mit Schmackes. Natürlich aufpassen, dass sie nicht schwarz wird, sondern schön gelb-braune Farbe kriegt.
Sagt Alexander Groß, der als Küchenchef im Maria und Josef am S-Bahnhof Lichterfelde West für bayerische Klassiker und die B- und G-rühmten Enten und Gänse zuständig ist. Eine klassische Beilage zu Gans oder Ente ist Rotkohl. Und meinen besten Rotkohl habe ich im Restaurant Margot beim Sternekoch Michael Hoffmann mal gegessen und ihn deshalb auch gleich nach dem Rezept gefragt.
Wenn wir den Rotkohl selbst herstellen, dann wird er meist in so Julien, also in Scheiben geschnitten. Dann wird er mariniert, dann wird er gekocht. Und eigentlich sieht er nachher aus, als wenn wir die Dose aufgemacht hätten. Ist so. Dann haben wir angefangen, das ist wirklich schon über 10 Jahre her, und haben uns den Rotkohl gezupft in so kleine, einfach in kleine Stücke. Ne, und haben den Rotkohl dann mariniert. Das Marinieren.
Vom, so Blatt für Blatt auseinandergezupft.
Abgezupft. Also muss ich das vorstellen, alles so Euro-Stücke, große Stücke von den Blättern abgezupft, ohne Strunk. Ja, wie klassisch gemacht wird, ein bayerisch Kraut. Da wird das Kraut auch so gezupft. Das macht man als erstes Mal. Und dann gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Rotkohl mariniert. Wir lassen etwas Zucker karamellisieren. Dann wird der Zucker abgelöscht mit Apfelsaft, mit etwas Portwein, etwas Rotwein, etwas Orangensaft. Wird das Karamell losgekocht. Dann kommt da hinzu so ein kleiner Gewürzbeutel. In dem Gewürzbeutel ist drin ein bisschen Zimt, Lorbeer, schwarzer Pfeffer, Nelke. Gewürze vorher so anstoßen und dann so einen Beutel reintun, damit sie nicht nachher überall verteilt in diesem Rotkohl rumschwimmen. Diese Marinade lässt man auskühlen und die wird dann mit dem Rotkohl vermischt, kalt. Dann kommt da auch noch eine Orange hinein und Apfel hinein und dann wird der Rotkohl gepresst. Das heißt, er kommt jetzt in ein Gefäß hinein. Wenn man es jetzt mal zu Hause machen sollte, nimmt man eine Schüssel, deckt es oben mit einer Klarsichtfolie ab, stellt eine Schüssel oben drauf, tut da Wasser hinein oder einen Rotkohl oben rein, damit es einfach beschwert ist. So soll der erstmal mindestens 3-4 Tage mariniert werden. Anschließend wird der Rotkohl aus der Marinade genommen und richtig ausgedrückt, dass er trocken ist und die Marinade wird aufbewahrt. Dann gibt man Schweine-, Gänse- oder Entenschmalz in einen Topf, Zwiebeln und lässt die schön goldgelb-glasig werden und gibt nach und nach den Rotkohl hinzu und gießt immer wieder mit der Marinade, löscht man das ab und glasiert es damit. Es wird dann sehr marmeladig. Und das wiederholt man, bis die Flüssigkeit aufgebraucht ist. Wenn es dann zu wenig sein soll, da der Rotkohl vielleicht noch ein bisschen fest ist, da gießt man einfach etwa noch ein bisschen Apfelsaft dazu. Also ich mag das dann lieber nicht mit Alkohol, sondern was Fruchtiges. Kocht ihn an einem Tag und dann das Optimale ist, es bleibt einmal stehen eine Nacht. Am nächsten Tag kocht man ihn weiter. Ja, wenn man das 2-3 Mal macht, so das nochmal aufwärmen, dann wird er erst richtig gut. Das ist wie bei einer Gulaschsuppe oder sonst irgendetwas. So machen wir Rotkohl.
Sagt Michael Hoffmann, besternter Küchenchef im Margot in der Berliner Wilhelmstraße, einer der innovativsten Köche der Stadt mit großer Leidenschaft für Gemüse. Das Gemüse zieht er dann im eigenen Garten bei Werder. Auch den Rotkohl für dieses beste aller Rotkrautrezepte. Letzten Samstag wurden im Rahmen einer Gala die Preise der Berliner Meisterköche verliehen. Und ausgezeichnet wurde auch der Berliner Sommelier 2011, Robert Wiese. Wiese arbeitet seit 8 Jahren in Thomas Kurz Restaurant Etia Hoffmann in Berlin-Kreuzberg und dort seit einem guten Jahr auch als Sommelier. Ich fragte Robert Wiese nach dem passenden Wein.
Zur Ente gibt es einen kräftigen Rotwein. Ich gehe ganz gerne dann immer nach Südfrankreich ins Languedoc oder Roussillon. Ein Château de la Négli, 2006er Jahrgang, mit Rebsorten Syrah, Mourvèdre, ein bisschen Grenache mit drin. Einfach, dass wir was Kräftiges haben, weil die Ente ist ja sehr geschmacksintensiv und dann haben wir eine schöne reduzierte Jus und um dann einfach ein bisschen gegenzusteuern.
Und wenn ich jetzt nicht so kräftige Rotweine liebe, sondern eher was Pinot Noir-mäßiges, Burgunder?
Wir haben natürlich auch kräftigere Spätburgunder. Also die Spätburgunder-Traube fällt ja eigentlich mehr in die Kategorie mittelschwer. Allerdings kommt es auch darauf an, wie sie nachher im Keller bzw. im Weinberg schon behandelt wurde. Also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das auch gerne einen Spätburgunder geben, der im Barrique mit ausgebaut wurde, wo wir einfach sagen, wir haben im Auftakt so eine ganz leichte Süße und er wirkt nachher einfach kräftiger.
Passiert es auch, dass Leute sagen, Rotwein vertrage ich nicht, ich hätte lieber einen weißen?
Haben wir auch natürlich, definitiv. Für den Fall würde ich dann schon immer einen weißen Burgunder nehmen. Das heißt, sagen wir mal einen Grauburgunder oder einen Chardonnay.
Wie kommt ein Berliner, wir sind ja Berliner, zum Wein und zum Sommelier? Die meisten Sommeliers in dieser Stadt kommen ja eher aus Gegenden, wo der Wein wächst. Hier ist zwar Kreuzberg, aber der ist ja jetzt nicht so doll, der Wein, der hier oben wächst.
So steht es ja gar nicht, der Kreuzberger Wein, das stimmt nicht. Ich bin eigentlich dazu gekommen, dass ich sage, es hat eigentlich während meiner Ausbildung als Restaurantfachmann schon angefangen. Zu damaliger Zeit war ich eigentlich leidenschaftlicher Biertrinker, wurde dann langsam an den Wein herangeführt und um ganz ehrlich und offen zu sagen, mich persönlich hat es genervt, dass andere Gastronomen mich gepiesackt haben, Herr Wiese, warum weißt du denn nicht, dass Spätburgunder auch Pinot Noir ist oder warum weißt du denn nicht, dass Grauburgunder auch Pinot Gris heißt? Irgendwann habe ich gesagt, gut, jetzt greifst du es richtig an, jetzt machst du die Ausbildung zum IHK-geprüften Sommelier, habe es auch erfolgreich bestanden. Und es kam wirklich erst mit der Zeit, dass ich für mich selber gesagt habe, okay, jetzt schmeckt mir Wein. Also es war natürlich auch schwer, irgendwie die ersten Weine zu trinken, weil es nicht mein Geschmack war. Aber so steigt jeder ein und so fängt jeder an, ganz klein. Und sucht sich natürlich erstmal die Weine raus, die ihm wirklich schmecken. Also auch ich habe dann irgendwie mit süßem Wein angefangen und bin dann erst nach und nach zu den Trockenen gekommen und bin dort auch hängen geblieben.
Das klingt dann wiederum sehr nach Berlin mit den süßlicheren Anfangen und dann zu den Trockenen kommen.
Macht es definitiv, ja, ist auch so.
In welcher Weinregion fühlen Sie sich wohl?
Am zuhause fühle ich mich tatsächlich in der Region Baden und Pfalz.
Gibt es auch einen Wein, mit dem Sie nie warm geworden sind?
Ein spanischer Rueda oder ein weißer Rioja, komme ich nicht ran. Nicht meine Welt.
Robert Wiese, der Sommelier des Jahres 2011. Ein großartiger Rotwein, der zu ganz und Ende perfekt passt, aber nicht nur das, ist auch die aktuelle Empfehlung des Weinbundes Berlin, einem Zusammenschluss bester Berliner Weinhändler. Alle paar Wochen gibt es einen solchen Weinbundwein und im Moment ist es ein biodynamischer Roter aus Frankreich, genauer gesagt aus Korsika, ein 2009er Antica des Winzers Sébastien Poli-Casabianca. Sein Antica wird aus der korsischen Rebtraube Chiacarello gewonnen. Sie wächst auf felsig-kargem Granit- und Schieferboden und verleiht diesem Roten eine besondere Mineralität. Mit 23,50 hat der Rote Corse seinen Preis und ist vielleicht eher was Besonderes für Weihnachten, denn für alle Tage. Er lohnt aber jeden Schluck und passt außer zur Ente auch zu gebratenem Fisch oder Lamm. Ein vielseitiger Essensbegleiter also, der winterliche Weinbundwein, ein 2009er Antica aus Korsika, zu kriegen bei allen Weinbundhändlern. Weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite inforadio.de. Dort können Sie diese und andere Sendungen auch nachlesen und nachhören oder aufgegabelt als Podcast abonnieren. Kommende Woche sind die Quittenfrucht und Designerstühle aus alten Rotweinfässern unser Thema. Rainer Veit sagt, danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut, kochen Sie gut. Für sich und vor allem auch für andere.